Liebe Gemeinde, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen an diesem schönen Frühlingstag. Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute Morgen. Wenn Sie den Gemeindebrief gelesen haben, ich weiß nicht, ob Sie ihn gelesen haben, wenn Sie ihn gut gelesen haben, dann werden Sie wissen, dass wir heute im Gottesdienst eine Kleinigkeit ändern, ab heute. Und das betrifft den Eingangsteil. Ich sage es deshalb nur an, damit Sie gleich nicht stolpern, weil wir sind so gewohnt, in diesen Eingangsteilen alles immer so gleich zu machen. Und wir haben nach längeren Überlegungen beschlossen, dass wir einen kleinen Satz ändern. Bisher haben wir immer gesprochen, nachdem ich dann zu Ihnen sage, der Herr sei mit euch, der Friede des Herrn sei mit euch, dass Sie geantwortet haben, und mit deinem Geist. Das war für manche unverständlich. Sie haben dann irgendwie gesagt, mit seinem Geist oder so ähnlich, weil das unklar war. Gemeint ist als wechselseitiger Gruß. Und dann haben wir überlegt, klarer und einfacher wird es, wenn wir statt und mit deinem Geist sagen, mit dir. Das ab heute. Also, da dürfen wir antworten und mit dir. Und wenn es ihnen noch in den Mund kommt, dass sie mit deinem Geist sagen, tragisch ist das nicht. Wir verstehen, was wir meinen. Wir feiern auch diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt, was er geschaffen hat. Der Friede des Herrn sei mit euch. Ich darf ganz kurz hinweisen auf den Klingelbeutel. Der ist im Monat März bestimmt für die Tafel Oberberg Süd. Dazu muss ich nichts sagen. Ein kleiner Hinweis nur für die Kollekte am Ausgang, nachher sage ich mehr dazu. Sie ist bestimmt für das Gustav-Adolf-Werk und zwar für Roma-Kinder in Rumänien. Dazu sage ich ein bisschen mehr, nur dass Sie wissen, worum es dann geht. Als erstes gemeinsames Lied wollen wir singen aus dem Liederheft EG Plus, das Lied 78.
Thank you.
lassen Sie uns Psalm 86 Wechsel sprechen. Sie finden ihn unter Nummer 737. Bitte Sie, die eingerückten Zeilen zu lesen. 1166 ist die Seitenzahl, 737 die Nummer und es ist der Psalm 86. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm.
Bewahre meine Seele, denn ich bin arm. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich.
Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu dir.
Erfreue die Seele deines Knechts, denn nach dir, Herr, verlangt mich.
Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen.
Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Lebens.
In der Not rufe ich dich an, du wollest mich erhören.
Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich handle in deiner Wahrheit.
Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Gott, wir suchen deine Nähe, darum sind wir hier. Wir brauchen dich und wir brauchen einander für dieses Leben, so schön, so schwer. Du hast Worte zum Leben für uns und für alle deine Kinder. Du legst die Spur, die in die Zukunft führt. Darum halten wir uns an dich. Du bist die Kraft zum Frieden für alle, die um ihres Glaubens willen zu leiden haben, für uns und überall. Darum, Gott, suchen wir deine Hilfe, vertrauen darauf, dass du kommst und dass du da bist und dass du bleibst mitten unter uns.
Die Schriftlesung aus 1. Johannes 4, Vers 7 bis 21. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir auch uns untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, In dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben zu reden am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Halleluja.
Gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, ist ein mächtiger Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir wollen gemeinsam singen das Lied 268 aus dem Gesangbuch. Strahlen brechen viel.
Thank you.
Gemeinde, wir kommen heute zur dritten Predigt in meiner kleinen Predigtreihe zum Philipperbrief. Ein weitgehend unbekannter Brief. Weit weg von uns. Ja, das stimmt. Er ist dann in einer Situation geschrieben worden, wo der christliche Glaube eine kleine Pflanze war. Nur eine kleine Minderheit der Menschen glaubte an Jesus Christus. Und von denen, die an Jesus Christus glaubten, war es noch wieder eine Minderheit, die keine Juden waren. Die Gemeinde in Philippi war von Paulus gegründet worden. Zu ihr gehörte unter anderem Lydia, von der wir in der Apostelgeschichte lesen können. Sie zählte zu den Gottesfürchtigen, heißt es. Gottesfürchtige waren solche Menschen, die den Gott Israels verehrten, aber keine Juden oder Jüdinnen waren. Sie wurde, die Lydia, in der Folge der Predigt des Paulus zur Christin. Und um sie herum entstand in Philippi eine kleine christliche Gemeinde, die mit Paulus sehr verbunden war. Dieser Gemeinde schreibt Paulus einen Brief aus dem Gefängnis. Die Gemeinde in Philippi hatte große Sorgen um Paulus und Paulus versucht, sie zu beruhigen. Er sagt, ich bin zwar im Gefängnis, aber das kann die Botschaft von Jesus Christus nicht aufhalten. Denn auch wenn es uns hier nicht gut geht, der Glaube wird sich durchsetzen. Und auch wenn das Christentum von außen als gefährdet angesehen wird, glauben wir dennoch, dass uns Gott nicht im Stich lässt. Dabei wissen wir auch, dass unser Glaube zuweilen sehr schwach ist. Aber nicht unser Glaube ist entscheidend, sondern der, an den wir glauben. Soweit waren wir das letzte Mal gekommen. Paulus sitzt also im Gefängnis wegen seines Glaubens. Aber auch die kleine Gemeinde in Philippi steht immer wieder in schwierigen Situationen. Ich lese einige Verse und beginne mit Vers 27 aus dem ersten Kapitel. Paulus schreibt, aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, dann werdet ihr einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet, und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An dem allen zeigt es sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet. So ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an den Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich, den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Dreimal in unseren wenigen Versen hören wir das Wort Kampf. Und wir hören davon, dass Menschen versuchen, die Christen und Christinnen in Philippi einzuschüchtern und dass sie leiden. Leiden darum, weil sie glauben. Und wenn wir den Philipperbrief hören oder ihn lesen, dann hören wir und lesen wir Zeilen von einem, der um seines Glaubens willen leidet und der einen Brief an eine Gemeinde schreibt, die um ihres Glaubens willen kämpft und leidet. Es war nicht so, dass im gesamten Römischen Reich Christen und Christinnen verfolgt worden wären, aber es gab an vielen Orten immer wieder Probleme. Und in der Anfangszeit betrafen sie vor allem die Gemeinden, die christlichen Gemeinden, die heidenchristlich waren, also in denen viele von den Gemeindegliedern keine Juden waren. Diese heidenchristlichen Gemeinden waren im Römischen Reich nicht anerkannt. Das Neue Testament insgesamt ist eine Sammlung von Schriften, die zu einem großen Teil von Menschen stammen, die um ihres Glaubens willen gelitten haben. Immer wieder gab es Schikanen verschiedenster Art, mit denen die frühen Gemeinden zu tun hatten. Manchmal gab es Anzeigen, in denen behauptet wurde, dass die Christen und Christinnen unzuverlässige Staatsbürger seien, weil sie nicht vor dem Bild der römischen Götter und des Kaisers opferten. Und wenn sie das nicht taten, gab es hin und wieder Fälle, in denen sie zum Tode verurteilt wurden. Paulus konnte sich einer solchen Verurteilung nur deshalb entziehen, weil er Inhaber des römischen Bürgerrechts war. Aber auch er war sozusagen jemand, der wegen seines Glaubens eben zu leiden hatte. Wir haben also den Philipperbrief von jemandem bekommen, der um seines Glaubens willen gelitten hat. Und der Brief ist ursprünglich auch nicht an uns geschrieben, sondern an solche, die um ihres Glaubens willen zu leiden hatten. Das heißt, wenn wir den Philipperbrief hören, sind wir Menschen, die etwas hören dürfen davon, was Menschen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden oder darunter leiden, sich einander mitteilen. Das heißt, unser biblischer Text, der Philipperbrief, ist erstmal weit weg von uns. Denn wir leiden in Deutschland im Regelfall nicht, wenn wir glauben. Anderswo auf der Welt gibt es das aber. Gerade in den Ländern, in denen seit einer Woche Bomben und Raketen herrschen, gibt es Christenmenschen, die ihren Glauben nicht einfach leben können. In jedem Jahr richtet die evangelische Kirche in Deutschland den Blick auf ein Land, in dem Christen und Christinnen um ihres Glaubens willen noch heute leiden. In diesem Jahr ist es Syrien. Im letzten Jahr war es übrigens der Irak. In Syrien gab es, das wissen wahrscheinlich alle, vor etwas über einem Jahr einen Machtwechsel. Der diktatorisch regierende Präsident Assad wurde durch eine neue Regierung abgelöst. Viele Christen und Christinnen sind sich immer noch sehr unsicher, wie sich die neue Regierung ihnen gegenüber verhält, auch weil das Assad-Regime von vielen Christen unterstützt wurde. Im Moment ist es ruhig, aber es gibt große Unsicherheit. Im letzten Jahr im Juni gab es in einer syrisch-orthodoxen Kirche in Damaskus während eines Gottesdienstes ein Massaker. Vielleicht haben Sie das mitbekommen. Während die Gemeinde das Abendmahl feierte, erschoss ein Attentäter 22 Gottesdienstbesucher und dann sich selbst. Christen und Christinnen in Syrien sind sich unsicher. Nicht wenige versuchen, ihr Land zu verlassen. Solch eine Gemeinde in Syrien wird die Zeilen des Paulus anders hören als wir. Wenn Sie den Satz hören, ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich aus Evangelium gründet, und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen, dann ist das für Sie sehr konkret und für uns eher weit weg. Gelten uns dann die Zeilen des Paulus nicht? Doch, auch. Aber ich höre sie auch, weil sie uns durch die zuteil wurden, die um ihres Glaubens willen gelitten haben. So wie Menschen heute in Syrien. Ich höre dann die Worte des Paulus konkreter. Sie gelten uns nicht weniger als anderen. Sie gelten uns in Marienberghausen genauso wie denen in Damaskus oder in Aleppo. Dann lese ich weiter im Philipperbrief. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi und die Menschen damals werden sofort verstanden haben, um was es geht. Wir wissen das nicht. Es ist wohl kein grundlegender Richtungsstreit in der Gemeinde vorhanden, wie das in anderen Briefen des Paulus deutlich wird. Es scheint auch nicht so zu sein, dass Irrlehrer da gewesen wären, die die Gemeinde von innen bedroht hätte. Es scheint vielmehr so zu sein, dass es in der Gemeinde menschliche Uneinigkeit gegeben hätte. Und diese Uneinigkeit bedroht die Gemeinschaft untereinander. Paulus stellt einen Zusammenhang her. Ihr seid eine Gemeinschaft, weil der Heilige Geist euch zusammengeführt hat. Er hat euch den Glauben an Jesus Christus geschenkt. Und jetzt bringt einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegen. Was ist tiefes Mitgefühl? Das ist nicht leicht zu sagen, weil sich ja Gefühle oft nicht gut in Worte fassen lassen. So auch hier. Das für Paulus zu findende Wort lautet auf Griechisch splanchna. Das ist das Innere des Menschen oder ganz genau übersetzt, es sind die Gedärme. Wenn wir sagen, es geht uns an die Nieren, dann geht es in die gleiche Richtung. Lasst es euch an die Nieren gehen, wie es anderen, wie es dem anderen in eurer Gemeinschaft geht. Um aber Mitgefühl zu haben, ist es nötig, um einander zu wissen. In der Gemeinde in Philippi scheint das der Fall gewesen zu sein. Alle kannten einander und wussten umeinander. Das ist bei uns etwas anders. Es gibt mittlerweile große Gemeinden, in denen man einander gar nicht kennt, klar. In Marienberghausen kennen wir einige, aber viele auch gar nicht. Und viele leben unter uns auch in ganz anderen Zusammenhängen. Bei mir ist es zumindest so, dass ich manche von ihnen gar nicht kenne, außer dass ich sie hier im Gottesdienst sehe. Und umgekehrt ist ja nicht anders. Immerhin gibt es ja Möglichkeiten, sich auch im Kirchencafé zu begegnen, aber auch da weiß man oder erfährt man nicht so viel voneinander. Na gut, okay, ganz so einfach lässt sich natürlich die Situation der Gemeinde in Philippi nicht auf unsere Gemeinde in Marienberghausen übertragen. Aber es geht ja auch gar nicht darum, dass alles genau gleich ist. Vielmehr setzt Paulus darauf, dass die Liebe untereinander vorherrscht. Das Mitgefühl, das Erbarmen. Und nicht, so heißt es gleich weiter, Rechthaberei. Kennen Sie den Unterschied zwischen Recht haben und Rechthaberei? Man kann in einer Sache Recht haben und in einem Streit wird daraus schnell Rechthaberei. Ich will dann um jeden Preis, dass der andere einsieht, dass ich Recht habe und das Recht auf meiner Seite steht. Aber das führt zu keinem guten Miteinander. Dann schaue ich nämlich nur auf mich. Paulus rät der Gemeinde, seid nicht rechthaberisch, seid nicht überheblich, denn das schadet dem Miteinander. Ich vermute, dass Sie sich alle schon mal geärgert haben, wenn Sie Menschen begegnet sind, die Ihnen gegenüber hochmütig sind. Es sieht dann so aus, als würden Sie sich besser fühlen, als wären Sie was Besseres. Manchmal ist es sogar so, dass Menschen als hochmütig erscheinen, obwohl sie es gar nicht sein wollen. Mir haben Menschen auch schon gesagt, dass ich hochmütig erschienen wäre, obwohl ich das aus meiner Sicht gar nicht war. Aber so ist das manchmal, dass man ganz anders wirkt, als man es selber meint. Paulus formuliert dann für unsere Ohren vielleicht sogar etwas merkwürdig. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Im griechischen Text steht hier sogar nicht nur einfach höher denken, sondern in einer Rangordnung, das kennen wir nicht mehr sozusagen von unserem Gesellschaftssystem, in der Rangordnung den anderen, das Geschwister, eine Nummer höher zu stellen, also als Vorgesetzten zu betrachten. Nicht den Klügeren, nicht denjenigen, der in einer Rangordnung höher steht, sondern jeden Menschen in der Gemeinde höher steht. Das meine ich jetzt übrigens nicht eine falsche Demut und nicht problematisches Untertanensein. Auch das gab es in der Geschichte der Kirche oft. Bei Paulus heißt es, jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Also das eigene Wohl darf mir sehr wohl wichtig sein. Es geht nicht darum, dass ich nicht wichtig bin, auch mir nicht wichtig bin, sondern es geht um mein Wohl und um das der anderen. Damit ist ausgedrückt, dass ich den anderen so nehme, wie er oder sie ist. Dass ich Respekt vor dem anderen habe. Respekt voreinander zu haben, vor jedem Menschen. Es soll, so Paulus, das Wohl des anderen mir auch wichtig sein. In der christlichen Gemeinde geht es immer nur zusammen. Und da, wo ich das, was der oder die andere denkt, ernst nehme, wo ich darauf achte, was der andere sieht, beginne ich erst, die Wirklichkeit zu sehen. Nicht nur, was für mich wichtig ist. An fremden Gedanken lerne ich, eigene Gedanken zu denken. Und indem ich Freiheit gebe, bin ich frei. Das fällt uns oft gar nicht leicht. Wir leben in Zeiten, wo die Rücksichtslosigkeit zuweilen als Stärke gilt und nicht als Schwäche. Aber Rücksicht zu nehmen ist ein Zeichen und ein Ausdruck von Stärke, weil es um das Miteinander geht. Hat das noch mit Glauben zu tun? Ja, für Paulus hat es das. Denn das Gemeinde Jesu Christi sind ja die Gemeindeglieder Geschwister. Und die Liebe Jesu Christi ist es, die die Gemeinde trägt. Tröstet euch mit seiner Liebe, heißt es. Und vorhin haben wir in der Schriftlesung gehört, aus dem ersten Johannesbrief, dass diejenigen, die Gott lieben, auch ihre Geschwister, auch den Bruder in der Gemeinde lieben sollen. So wünscht sich Paulus die Gemeinde in Philippi und ermutigt sie, auf das Wir zu achten, auf das Miteinander. Aber selbstverständlich ist das in Philippi nicht gewesen. Da gab es Druck von außen und Unruhe in der Gemeinde. Da war immer wieder die Frage im Raum, wie man sich in der Gesellschaft am besten verhält. Und da gab es Meinungsverschiedenheiten zwischen Schwachen und denen, die sich für stark hielten. Nicht immer war es leicht, miteinander den richtigen Weg zu finden und dann auch zu gehen. Ich lebe doch nicht sehr lange in Marienberghausen. Und auch wenn ich schon einige Jahre hier im Presbyterium bin, so bin ich kein Marienberghäuser und werde das wohl auch nie werden. Ich schaue deshalb nicht hinter die Kulissen. Ich kenne viele Geschichten nicht, die es hier gibt, und weiß deshalb auch nicht, wo es Menschen miteinander schwer haben. Eigentlich habe ich den Eindruck, dass es in unserer kleinen Gemeinde nicht so viel Überheblichkeit gibt und nicht viel Streit. Aber vermutlich bekomme ich auch nicht alles mit, ist auch gut so. Und hinter den Kulissen reden Menschen nicht nur gut übereinander und ärgern sich auch über Rechthaberei und Überheblichkeit. Und wer weiß, wie ich auf andere in der Gemeinde wirke. Ich vermute mal, dass es in der Gemeinde in Philippi auch deshalb nicht nur Einigkeit gab, weil sie miteinander unterwegs waren und sich deshalb auch gerieben haben, deshalb auch Mühe miteinander hatten. Haben wir vielleicht deshalb keinen offensichtlichen Streit miteinander, weil wir voneinander so weit entfernt sind? Ich will ja nichts unterstellen, sondern nur fragen. Paulus jedenfalls möchte, dass die Gemeinde in Philippi gemeinsam unterwegs ist. Lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. So begann der heutige Abschnitt aus dem Philipperbrief. Gerichtet an eine Gemeinde, die um das Evangeliums willen leidet. Und wir? Wir haben heute etwas mitbekommen von dem, was die christliche Gemeinde vor fast 2000 Jahren bewegt hat. Sie war so ganz anders, als wir es heute hier sind. Und sie war genauso, wie wir es sind. Amen. Wir wollen singen aus dem EG Plus, das Lied 135.
Folgendes noch bekannt geben. Ich habe vorhin schon kurz hingewiesen auf die Kollekte am Ausgang. Die ist bestimmt für Bildung und Lebensmittel für Roma-Kinder in Rumänien. Ich weiß nicht, ob Sie schon in Rumänien waren. Die Situation der Roma dort ist eine ganz schwierige, weil sie faktisch von fast allen anderen Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt wird. Gerade Kinder sind oft auf der Straße zu finden, das ist ein Riesenproblem dort. Unter dem Stichwort gemeinsam Kirche seien unterstützt aus Gustav Adolf Werk Gemeinden in Krisensituationen. Und es gibt dort die christliche Stiftung Diakonie. Diese engagiert sich seit 2001 für die Integration von Kindern aus sozial schwachen Umfeldern und dann eben vor allem aus Roma-Familien. Die Roma leben auf den Slums. Den Kindern fehlt es am nötigsten, einschließlich Essen und Zugang zu Bildung. Dafür die Kollekte heute, die ich sehr ans Herz legen möchte. Und wir sammeln für die Ukraine über den Diakonie-Katastrophenschutz. An Terminen habe ich bekannt zu geben. Am Dienstag um 17.30 Uhr ist die Anmeldung der neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden, Jahrgang Oktober 2012 bis September 2013 hier im Gemeindehaus. Am Dienstag, auch um 19.30 Uhr, ist Gesprächskreis hier im Gemeindehaus. Das Thema ist Dein Wille geschehe. Am Mittwoch um 15 Uhr ist Frauenkreis. Am nächsten Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst mit Kirsti Greyer. Und am nächsten Sonntag um 15 Uhr Geburtstagskaffee für alle Gemeindemitglieder ab 80 Jahren.
Und dann? Wir haben keinen Frauenkreis.
Kein Frauenkreis.
Kein Frauenkreis, weil der Weltgebetstag der Frauen war am vergangenen Freitag.
Dann ziehe ich das zurück. Also kein Gebetstag. Kein Frauenkreis am Mittwoch, sorry. Danke für den Hinweis. Haben alle gehört. Und von Freitag, dem 13.03. bis zum Sonntag, dem 15.03. sind unsere diesjährigen Konfirmanden und Konfirmandinnen auf Freizeit. Das zur Info. Das war das, was ich habe.
Und die Betelsammlung.
Danke für den Hinweis, genau. Draußen liegen Tüten aus, denn da ja im letzten Herbst die Betelsammlung ausgefallen ist, haben wir beschlossen, sie dieses Jahr im März, April, ich weiß gar nicht genau, wann es genau ist, der Termin zu machen. Da liegt was raus, was aus. Ich
glaube, im
11. Genau. Also nächste, diese Woche schon.
Ja.
Also müssen wir schnell hinbringen.
Ist dir was heute damit zu tun hat?
So ist es. Gibt es sonst noch was? Wunderbar. Dann wollen wir miteinander dafür bitte halten. Lieber himmlischer dreieiniger Gott, wir bringen vor dich die Not, weil die Unsicherheit, aber auch die Hoffnung für Syrien. Du siehst die zerstörten Städte und Dörfer in dem Land. Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Es gibt so viele Entwurzelte, so viele traumatisierte und verletzte Seelen. Der Krieg hat so viel Leid, Hass und Zerstörung verursacht. Wir legen dir die Menschen ans Herz, die in Unsicherheit und Angst leben, die keine Hoffnung haben und die unter so schweren Bedingungen ihren Alltag gestalten müssen. Sei ihnen Trost und Hilfe. Wir bitten dich für die Christen und Christinnen in Syrien, die geblieben sind, auch für jene, die zurückkehren. Stärke ihren Glauben inmitten von Instabilität, bewahre sie vor Gewalt und Verfolgung und gib ihnen Mut, das Licht deiner Liebe weiterzutragen. Wir bitten dich um Frieden und Schutz, um gerechte Strukturen, die das Miteinander fördern. Wir bitten dich um Einigkeit in Syrien, aber auch bei uns. Du weißt, wie schwer es uns manchmal fällt, den Schritt zum anderen zu gehen, anderen Verzeihung zu bitten. Du weißt, wie schwer wir es manchmal miteinander haben. Und du weißt, dass manchmal Gleichgültigkeit sich breit macht und Einsamkeit. Komm du mit deinem Heiligen Geist zu uns und auch zu den Menschen, die in Syrien und anderen Orten um ihres Glaubens willen zu leiden haben. Guter Gott, Lass durch deinen Geist Hoffnung wachsen in den Trümmern. Lass durch Gerechtigkeit Frieden werden. Lass durch deine Liebe neue Wege entstehen. Und gemeinsam beten wir: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als letztes Lied wollen wir gemeinsam singen, das Lied 608. Ich mute Ihnen heute ein paar neue Lieder zu. Manche von denen sind ja schon bekannt, vielleicht nicht alle. Aber in neue Lieder hineinzukommen, dachte ich, ist ja auch was Spannendes. Aber 608 werden Sie vielleicht kennen. Segne und behüte uns, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.